Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Mein Name ist Simon, an meiner Seite ist mein Kollege.
Yo, yo, was geht ab? Mein Name ist Samir. Ich freue mich, euch zu begrüßen.
Ihr habt lang genug gewartet, dass die Sendung erscheint. Wir haben einen neuen Gast da. Und zwar, er kam aus dem Schatten ans Licht. Denn Erfolg ist kein Glück, oder nicht? Mit viel Kampfgeist und Hunger übersteht er alle 12 Runden. Nimmt es mit jedem eurer Soldaten zwischen Himmel und Hölle auf. Verarbeitet sie zu Erde und Knochen. Vergießt dabei nicht eine letzte Träne. Denn sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Er hat nie was erwartet, hofft auf sehr viel und ist dankbar für alles. Contra K ist da.
Das war eine starke, sehr, sehr starke Anmod. Freut mich, hier zu sein.
Willkommen, willkommen. Dein achtes Album ist draußen. Ne? Ja. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Für alle, die nichts jetzt mit diesem Intro anfangen konnten, Contra K, das ist der hier.
Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht, Erfolg ist kein.
Dein achtes Studioalbum ist draußen, sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Kurze Einordnung für die Leute, die dich wirklich nicht kennen, so, ja. Falls es noch ein paar Vereinzelte da draußen gibt.
Ach, ein paar wird es noch geben.
Du bist 31 Jahre, bist mit Nas, Pac und Biggie groß geworden.
Richtig.
Vater kommt aus der Ukraine.
Richtig.
Mutter ist Deutsche.
Mutter ist Deutsche,
ja. Mutter ist Deutsche, bist Kampfsportler und Rapper, machst Motivationsrap.
Ich mach Rap, den man seinem Vater noch zeigen kann, sagen wir es so.
Sehr schön.
Ohne eine Ohrfeige zu kriegen.
Du bist Boxtrainer nebenbei. Richtig. Noch, kommst aus Berlin, hast x goldene Schallplatten zu Hause mittlerweile, glaube ich.
Ein paar, ja.
Ein Tiger, ein Sohn, unzählige Tattoos und das Herz am rechten Fleck, würde ich behaupten, ohne mit dir aufgewachsen zu sein.
Das aber klingt auf jeden Fall fair.
Aber dafür sehr ungeduldig.
Auch. Ja, doch, das beschreibt mich schon relativ gut, ja.
In Songs von dir geht's um Loyalität, Verrat, Verlust, Ehre, Respekt, Ehrlichkeit und Durchhalten.
Richtig.
Wenn man das so grob fassen möchte, quasi mit den Überbegriffen. Ums Leben eigentlich. Mich würde interessieren, weil du bisher alles in die Songs steckst, aber noch nicht so viel mehr oder weniger darüber sprichst, weil mein Gefühl war, du hältst es im kleinen Kreis, hängst Sachen nicht an die große Glocke, falls irgendwas passieren sollte oder passiert ist in deiner Vergangenheit, in deiner Jugend. Wie viel und wie lange musstest du denn schon durchhalten?
Boah, ey, jeden Tag so. Es ist ja nicht so, dass ich im rosa-rote Brille-Umfeld mich bewege. Es passiert jeden Tag irgendwas. Ich bin bloß nicht der Mensch, der nach draußen rumrennt und alles publik macht. Ich bin so ein bisschen mit Ganoven-Ehre groß geworden. Mein Vater ist Ur-Berliner und hat auch viel von der Geschichte damit geprägt. Deswegen, ich wurde so erzogen, ich muss nicht alles erzählen. Und ich muss auch nicht mit allem angeben, so weißt du. Ich schreibe das, was erzählbar ist, schreibe ich in die Texte. Und alles andere geht irgendwie auch nicht alle was an. Also was mich betrifft, gebe ich natürlich alles preis, aber ich rede jetzt nicht über Dritte, so weißt du. Ich nehme nicht Menschen so ihre Geschichte weg.
Mhm. Aber ist scheinbar schon viel passiert, wenn man sich seine Songs jetzt so durchhört, jetzt auf deinem neuen Album auch vor allem, fängst du ja direkt an mit Weinen nicht, dann auch der letzte Track auf der zweiten CD, glaube ich, nie vergessen,
ja.
Wo du scheinbar über einen Kumpel sprichst, der jetzt wieder reingegangen ist. Also du sprichst von Verlust von Freunden wegen Knast, du sprichst aber auch von Verlust von Liebsten wegen Tod, zumindest kam es bei mir so an.
Ja.
Was war denn so das Erste, was dich so richtig mal krass aus der Bahn geworfen hat?
Oh, das sind viele Dinge so, also es kann... Das fängt an bei, Mann, das sind so Hardcore-Themen. Ich mag das immer nicht so, weißt du, diesen Straßendings auszupacken. Ich mach, weißt du, ich mach gerade das Business so. Das ist gutes Geld, was reinkommt. Das ist ein gutes Geschäft. Und wenn man dann immer anfängt zu erzählen, was so los ist, dann denken die Leute mal gleich, weißt du, dann bringt man dieses falsche Bild wieder mit rein. So. Und das ist, dabei ist es gar nicht so. Ich tanze auf dieser Klinge, auf einem ganz schmalen Grat. Und ich kann beide Welten begehen.
Mhm.
Und das kann nicht jeder. Und wenn man dann alles erzählt und dann klingt das so ein bisschen, als wäre man stolz auf manche Dinge, dabei ist das gar nicht so, weißt du, die passieren einfach.
Kam bei mir gar nicht so rüber tatsächlich, weil du wirklich scheinbar Schicksalsschläge erlebt hast, die dich einfach mal aus der Bahn werfen. Aber ja. Du es immer wieder schaffst, das sagst du auch ganz oft in deinen Texten, immer wieder aufstehen, egal wie ja, oft du fällst, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen.
Musst du ja auch, weil wenn du, guck mal, du musst, ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt oder sollte sich jeder stellen, wenn du jetzt heute einen scheiß Tag hast so, und heute abkackst, dann war doch jeder Tag davor der Scheiße war, den du durchgehalten hast umsonst. Also von daher ist das doch die einzig logische Konsequenz. Einfach weitermachen so, ja. Und besser werden als gestern.
Gute Motivationsrede.
Sehr gut, auf jeden Fall. Und man sieht es einem ja nie an, was einem quasi im ganzen Leben schon widerfahren ist. Dennoch bilden sich die Leute ja schnell eine Meinung.
Ja?
Und meistens nur von einem Blick. Wir haben nämlich, wie gesagt, auf der Straße nachgefragt, haben
ein Bild von dir gezeigt. Jetzt werde ich hier mies geroastet gleich, pass auf.
Haben ein Bild von dir gezeigt und Leute nach ihrer Meinung gefragt, was ist das wohl für so ein Typ?
Mitte, Ende 20, athletisch, achtet auf sein Äußeres. Der hat bestimmt eine Freundin, vielleicht auch nicht nur eine, so wie er aussieht. Und ansonsten, Familie will er mal haben, hat er aber momentan noch nicht.
Das ist ein relativ lockerer Typ. Weißt du nicht, wo er arbeiten könnte? Vielleicht in einem Supermarkt, vielleicht ist er auch Banker und hat deswegen auch nur bis zum Hals Tattoos, damit es bis zur Krawatte immer weg ist.
Recht muskulös, also ich würde jetzt sagen, dass es halt schon ein Kampfsportler ist und dass der damit auch sein Geld verdient.
Aber charmant. Also,
oder?
Ich komme echt positiv bei weg.
Kontra K im Supermarkt?
Ja. Ey, brutal.
Ja, ich kann es mir auch richtig vorstellen. Du bist da wahrscheinlich an der Kasse.
Frohlich im Sonderangebot heute so. Ich würde die Regale einräumen.
Oder an der Kasse quasi und dann sagst du so, keine Ahnung, leg dir mal was aufs Band und sagst du, ey.
Moni, bring mal noch neue Kassenbons.
Oder, ey, Chips sind kein Glück, sondern nur das Ergebnis aus Zucker und Fett.
Nee, ich würde mal alle sagen,
legst die zurück. Das ist sowas wahrscheinlich.
Ja, genau. Nein, das ist nicht gut, Bro. Das sind schlechte Kohlenhydrate. Leg die sofort zurück, Alter. Ja, nee, aber nett. Also, finde ich gut. Ist gar nicht so weit weg, bis auf die Familie und die vielen Frauen. Aber sonst, ja.
Sonst trifft es ganz gut, ne?
Ist gar nicht schlecht, ja.
Ist interessant, was tatsächlich doch ein Bild...
Welches Foto habt ihr denn gezeigt?
Wir haben, glaube ich, Pressefotos von dir gezeigt. Jetzt nicht die krassesten, schlimmsten, wo du mit Feuer und Wölfen irgendwie posierst, aber so relativ versucht, neutrale zu nehmen. Ich glaube, ich habe sogar das eine von dir im Anzug, wo du so einen blauen Anzug bist, glaube ich. Ja, das habe ich so als Kontrast quasi dazu genommen.
Und da war natürlich das erste gleich... Supermann.
Du hast früher als Industriekletterer gearbeitet.
Ja.
Also auch schon quasi Sport in deine Arbeit einfließen lassen. Die Firma ist aber jetzt, glaube ich, an deinen Bruder übergegangen.
Ja,
beziehungsweise
nein.
Bist du im Hintergrund nur noch
das hat das eine Nötigste. Lustige Geschichte. Guck mal, da kriegst du sogar ein bisschen Straßenattitüde. Ich hatte keinen Bock mehr und musste so ein bisschen weg aus meiner Stadt aufgrund von, nennen wir es mal...
Gründen.
Ja, nennen wir es mal Auseinandersetzungen mit großen Gruppierungen. Und ich musste mich einfach mal nicht abhauen, aber einfach rausnehmen so und war dann immer wieder in Berlin. Aber es ging einfach nur darum, dass ich nicht auch dann in Haft verschwinde wie alle anderen. Und habe dann angefangen, ich musste irgendwas machen. Ich habe immer in der Veranstaltung irgendwie nebenbei nachts gearbeitet und so, weil ich handwerklich nicht unbegabt war, weil ich immer auf dem Bau gearbeitet habe. Und wollte ursprünglich, habe mir Geld zusammengekratzt und zusammengeliehen und wollte irgendwas machen. Entweder, ich habe überlegt, was kann ich mit meiner Ausbildung schaffen so. Ich habe ja gar keine. Also ich bin handwerklich gut. Entweder werde ich... Kletterer oder Unterwasserschweißer. Weißt du? Das sind so gute, das sind Berufe, die sind gefährlich, aber man verdient halt auch gutes Geld.
Gutes Geld, ja.
Und so bin ich in diesen Job reingerutscht und habe auch relativ schnell gemacht.
Ja, sehr schön. Ja. Und Sport ist ja ein wichtiger Bestandteil von dir. Wenn man
immer,
sich ein bisschen mit dir beschäftigt, wird das relativ schnell deutlich. Sicher auch 90 Kilo drücken, locker 90 Schläge pro Minute wahrscheinlich in den Boxsack reingeben. 90 Push-Ups machst du wahrscheinlich zwischen den Sätzen, so als Ausgleichsübung.
Ja, es geht schon einiges.
Worauf ich hinaus will, du bist Kampfsportler. Du kommst aus einer Familie von Boxern. Ich glaube, dein Vater und dein Onkel waren auch Boxer.
Mein Vater war Boxer, mein Onkel war Promoter, auch Boxer, Schwergewicht, ja.
Aber auf jeden Fall aus dem Umfeld. Mit 16 hast du angefangen mit Kickboxen, bist dann zum Boxen übergegangen, bist jetzt auch Trainer für, glaube ich, sogar Profis, Semi-Profis.
Ja,
so.
Ich wechsle. Wir hatten viel Bundesliga, also ich habe viel im Amateurbereich geboxt und war da auch tatsächlich für Leute zuständig, die jetzt in Kader gewechselt sind. Trainiere immer noch mit denen, bereite zum Beispiel, wir haben jetzt gerade Sparringsvorbereitung gemacht, ich mit meinen Jungs, ich selbst auch, für den amtierenden Europameister im Mittelgewicht, so, da gehe ich auch selbst mit in den Ring.
Also kämpfst du auch selber so, ne?
Ja, sozusagen, ne? Ich bereite mit vor, ich gehe jetzt nicht selbst in den Ring und kämpfe in der Rangliste, aber ich gehe selbst auf jeden Fall zum Sparring, werde eingeladen und bin da auch auf jeden Fall ein anstrengender Gegner.
Krass, geil. Hammer.
3/4 deines Freundeskreises bewegt sich in dem Boxerumfeld, hast du mal erzählt. Wie fit du wirklich bist, ich habe es gerade eben schon gesagt, da hat dein Personal Coach gecheckt. Du hast, glaube ich, auch schon mitbekommen.
Ich habe es schon gesehen, ja.
Er ist Personal Trainer von The Game, hat er gesagt. Hat er gesagt?
Wo? Wenn er dann so, wann? Wenn er kurz in Deutschland ist? Oder?
Er hat gesagt, das war seine Aussage, ich konnte noch nicht überprüfen, aber er hat gemeint, er ist Personal Trainer von The Game gewesen oder immer noch. Er heißt Steph und hat bei den Kollegen von Funk für den YouTube-Channel Corner Kollege Farid Bang und dich quasi
und
unter die Lupe genommen.
Ich bin der Trainer von Rihanna.
Und das ist sein Fazit.
Also zum Fazit würde ich sagen, mein Favorite ist Contra K. Auf jeden Fall. Auch vom Training her, wie er das macht, ist genau mein Stil. Von der Ernährung her, logischer Menschenverstand ist genau das Ding. Technik passt. Also wenn sich jetzt jemand da hinsetzt mit 16, sich ein Vorbild sucht, ist er nicht verkehrt, wenn er sich ihn anguckt.
Oh, danke schön.
Klang auf jeden Fall nett.
Er hat auf jeden Fall Kollege Farid Bang und dich und die Nube genommen. Der hat ein bisschen die Optik geguckt, so da erstmal so ein bisschen anhand, so ja, sieht ganz gut aus, gut definiert an sich, okay. Er hat auch gemeint mit Tattoos, immer ein bisschen schwieriger, wenn man Tattoos
genau,
hat.
Dann
sieht man immer
aus,
ein bisschen krasser aus.
Ja, ja.
Was lehrt dich Boxen, Sport, Kampfsport allgemein?
Oh, hat mich viel gelehrt. Auf jeden Fall Demut und Fairness. Also weißt du, du kannst so krass sein, wie du willst, und das Problem haben leider viele, so große Egos. Das hatte ich auch und habe ich immer noch manchmal so. Das kommt, wenn man einfach immer nur irgendwo positives Feedback kriegt, dann kommt man ungewollt manchmal in irgendein Level, aber dann bist du im Ring und dann bist du ganz schnell wieder unten. Also es gibt immer einen, der stärker ist, und dann kann dir auch keiner helfen. So. Und das Beste, was man dadurch lernt, ist, dass so viel, wie du investierst, so gut bist du auch am Ende. Also wenn du nicht gut trainierst und immer denkst, alles kommt dir zugeflogen, so, dann kriegst du richtig schnell vor die Fresse. So. Und das ist fürs Leben auf jeden Fall auch super. Investieren, bleib am Boden so, und wenn du Liebe und Zeit und Ehrgeiz investierst, dann wirst du auch gewinnen.
Ja, top, cool. Top. Können sich bestimmt viele mal eine Scheibe von abschneiden.
Auf jeden Fall.
Ich frage, weil, wenn man sich mit dir beschäftigt, du bist ja, hältst auch nicht hinterm Berg, mal Trainingsvideo zu posten, bist auf deinen Konzerten oben ohne. ne? Also man sieht ja, du
das
bist
ist
fit.
So heiß, merkst du ja, hier die Lichter und so.
Brauchst dich gar nicht dafür zu entschuldigen, ist ja alles okay. Ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Fan, der das gar nicht mal so schlecht findet, den weiblichen vor allem. Und machst halt auch, also man sieht, okay, der ist hart. Der trainiert auf jeden Fall auch, und das machen ja ganz viele. Der Unterschied zu dir, ja, finde ich persönlich so, wirklich auch in den Trainingsvideos, die man vor dir sieht, okay, ich glaube, mit dem möchte man sich wirklich nicht anlegen, weil er braucht keinen Rücken. Ich glaube, wenn du mit dem 1-1 bist, das allein Schnelligkeit, Kraft, diese Geschichten, schwierig so. Deswegen meine Frage jetzt mal, gar nicht, um gegen die anderen zu schießen in irgendeiner Form, aber
ich wusste
in der wievielten Runde gewinnst du gegen Bones?
Ah, gar nicht. Weil man sollte gegen Leute, die man mag und die man kennt, sowieso nie
sportlicher
kämpfen.
Sportlicher Wettkampf. In einem Ring, so wie man es kennt. Fairness, Regeln 1 gegen 1. Machen einen Promoboxkampf.
Wir machen keinen Promoboxkampf.
Ihr macht Sparringpartner zusammen, weil er noch fitter werden will, als er sowieso schon ist.
Dann würden wir das machen, und dann wäre das hinter verschlossenen Türen, und wir würden uns die Hand geben am Ende und sagen, ey Bro, vielleicht da noch ein bisschen besser werden. Oder ich krieg vielleicht auch mies eins vor die Schnauze. Wer weiß es. Wenn ich jetzt hier großschnauzige Prognosen geben würde, dann wäre das auch nicht wieder ich. Weißt du, ich nehme das immer alles, wie es kommt. Du kannst mir da jeden hinstellen. Ich gehe auch gegen Profis so, und ich werde vorher auch nichts sagen. So, weißt du, egal wie gut der ist oder wie schlecht der ist, wenn ich Kämpfe vorher gesehen habe, ich warte ab. Du kannst auch manchmal einen Anfänger hinstellen und man sieht scheiße aus bei einem. So, das geht auch. Man ist immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und ich kann es dir nicht sagen. Das wäre auf jeden Fall spannend. Er ist ziemlich groß und viel schwerer als ich. Aber ja.
Was noch spannend wäre, glaube ich, Manuelsen tatsächlich.
Der ist auch, Alter, wie viel Kilo wiegt der mehr? Ich wiege, wenn ich fit bin und nicht abspecke. Jetzt habe ich gerade so Abspeckphase mitgemacht bei meinem Sportler und habe jetzt auch 4 Kilo verloren, weil ich dann einfach mitmache immer. Normalerweise wiege ich 85. Was wiegt der? 120, 114? Und ist, glaube ich, noch ein Kopf größer. Also,
und ich glaube, der hat auch Biss, glaube ich. Ich glaube, wenn Manuel, ja, ich glaube, der hat so Biss.
Ich glaube, ich habe die Kondi und bin dafür schneller. Aber ey, so ein Ding auf die Deckung zu nehmen von so einem Mann ist, ich mache auch gegen Schwergewichte Sparring, und ich sag dir ehrlich, da fährt dir ein Zug durch den Kopf. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So, das wäre auf jeden Fall spannend, aber ja, das wäre dann nicht mehr sportlich. Das wäre dann einfach so ein, so, weißt du, so, ja, David gegen Goliath, aber ich. Müsste man sehen. Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall hart. Würde danach eine Woche Urlaub machen, wahrscheinlich.
Dann gegen Azad.
Der ist so mehr meine Gewichtsklasse.
Genau.
Ja, das wäre, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie fit er ist, aber ich glaube, er macht auch Wing Chun und so richtig krass.
Mhm.
Ja, es sind 2 verschiedene Sportarten. Wenn wir dann einen Boxkampf machen, ist das für ihn scheiße. Wenn wir allerdings irgendwelche anderen Techniken machen ohne Boxhandschuhe, dann sehe ich scheiße aus. Ich denke aber, im Boxring ist das mehr so meins.
Und aber, Kolle?
Ich weiß nicht. Also ich habe gesehen, er macht auch wieder ein bisschen was in die Richtung so ab und an. Kann ich nicht beurteilen, aber ich komme aus dem Sport so, das ist schon mein Wohnzimmer. Das würde es auch bleiben.
Sehr gut. Nee, ich habe mir jetzt extra die Jungs rausgeholt, die halt schon, also
ja, jeder von denen ist gefährlich, Alter.
Bones kennst du ja auch so, und ja, die anderen vermute ich auch, weiß ich nicht ganz genau, aber vor allem halt Manuel, es ist einfach ein Riese. So, Azad auch einfach einer der härtesten so.
Ja, halt der hat, die haben auch so, alle was drauf. So,
so,
ne?
Genau,
also,
und
ist ja nicht,
genau, und halten halt nicht in deinem Berg. Deswegen, und da du halt auch einer dazu zählst, wo ich sage, der hat auf jeden Fall was drauf, hätte mich mal interessiert quasi, wie seine persönliche Meinung
ist. Ja, müssen wir ihn immer sehen. Im Endeffekt kann ich da jetzt viel erzählen und nachher
man weiß nicht.
Fange ich mir ein Ding und penne in der Ringecke so, aber das wird, das weiß ich nicht, wahrscheinlich das ist, aber es kann alles passieren.
Machst du eigentlich 2000 Push-Ups bei 2 Millionen Follower? Du hast
tatsächlich
ja 1000 gemacht bei 1 Million?
Ey, weißt du, wie schlimm das war? Vor allen Dingen, ich habe ja eine Trainingseinheit.
1000 Push-Ups?
Ja, das ist kein Problem.
Ja,
das ist an sich kein Problem. Ich hätte
normale Menschen
die unter 40 Minuten geschafft, locker eigentlich, ne? Aber ich habe vorher eine Intervalleinheit gemacht mit meinen Profis. So. Das heißt, eine Intervalleinheit am Sandsack, du sprintest mit Gewichten noch.
Merkst du, Sammy, der redet sich raus.
Nee, ich habe das Ding noch gemacht, aber ich habe auf jeden Fall im Strahl gekotzt. So. Krass. Aber ich denke, ja, warum nicht? Wenn ich 2 Millionen Follower habe, mache ich 2000 Liegestütze.
Okay, ihr habt's gehört. Sehr gut. Aktuell bist du bei 1,1, glaube ich, von den Drills. Das dauert noch ein bisschen, aber ein bisschen folgt ihm alle, damit wir die 2000 sehen. Bevor wir über deine Connections zu den US-Rappern sprechen, müssen wir kurz über Kai reden.
Über Kai.
Über Kai. In einem Video erzählt ein Hacker, dass er Klickzahlen auf Spotify und YouTube manipulieren kann und dadurch Einfluss auf die Chartsplatzierung nimmt. Er spricht von Top 5 Deutschrap-Acts.
Ja. Wer sind die?
Managements, ja, da hat er nicht gesagt. Managements würden ihn dafür bezahlen, ohne dass die Künstler es wissen. Er packte aus, weil ihm seine Freundin ausgespannt wurde und weil er, ich glaube, nicht richtig bezahlt wurde dafür.
Das sind so ganz krasse Gründe auf jeden Fall.
Flair hat es schon vor einem halben Jahr gewusst, nach eigener Aussage von Flair, dass da irgendeiner ist, der auf jeden Fall die Klickzahlen manipuliert. Aria von hiphop.de wirft den Machern dieses Videos schlechte Recherche und fehlende Beweislast vor.
Du kannst Streaming halt schlecht einschätzen, so generell Streaming. Ich würde niemandem nachsagen, dass er jetzt hier alles bescheißt. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es nicht passiert. Es finden ja Rekorde statt, die sind unwahrscheinlich krass. Man weiß es nicht. Es ändert sich alles beim Streaming. Dass solche Leute gibt, das weiß man. Dass es Instagram-Bots gibt und so eine Scheiße, das weiß man auch. Ich halte mich weitestgehend fern von sowas, soweit es geht. So. Bei mir wird nichts gekauft und da sind die Streaming-Zahlen auch noch cool und in Grenzen. So. Ich habe keinen Klickkäufer, der mir Instagram-Likes kauft, zum Glück. Aber ich glaube, man kann sich mit der Zeit nicht davor schützen. So, ne? Ich denke, das war damals einsehbar. Aber du siehst es vor der Bühne. Was echt ist.
Nämlich wie viele Leute dann kommen, wie viele Leute dich wirklich feiern, wie viele Leute die Texte kennen.
Und findest du, die sollten das System mal wieder wie früher ein?
Nee, das geht ja nicht. Also es ist schon gut. Spotify ist ein Fluch und ein Segen. Guck mal, wir hatten so einen Down der Musikindustrie. Mhm. Alle hatten Schiss, boah, CDs gehen kaputt, jeder lädt runter und dachte, alles geht kaputt. Und dann kam Spotify und auf einmal verdienen alle wieder wahnsinnig viel Geld.
Auf einmal verdienen alle Geld, ja.
Natürlich probieren wir, um an den Honigtopf zu kommen, alles aus. So, ja? Das ist, so ist der Mensch. Und es sind nicht alle, die so großen Wert auf Ehre und Ehrlichkeit und so einen Scheiß legen. Das sind halt alte Werte, so, die sterben leider aus. Und manche denken sich, scheiß drauf, solange bei meiner Familie der Kühlschrank voll ist, mache ich alles dafür. Und da ist halt die Frage, ob das ist so generelle Gesellschaftskritik, weißt du? Da müssen die Leute wieder ein bisschen zurückfinden zu ein paar Werten.
Mhm. Jetzt kommen wir auf deine US-Kontakte zu sprechen. Wir haben, wie gesagt, dein Feature mit Cardi B gehört. Du bist gut mit G-Eazy und hast, glaube ich, dank einer Cypress Hill Connection im Ghetto von L.A. gedreht.
Ja.
Von Hummer, ne, war das?
Pico Union waren wir, da kannst du tatsächlich nicht so einfach rein. Das war, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, Psycho Realm ist so Splittergruppe von Cypress Hill oder sehr gute Freunde, Familie, die waren auf jedem Album mit drauf und jede EP war von denen, die bei Cypress Hill stattgefunden hat. Da haben wir in Pico Union gedreht, das sind immer noch Freunde von mir und ja, wir sind immer connected.
Und die haben dich da eingeladen oder hast du da die Idee gehabt, wolltest du da hingehen, nach L.A. Video drehen?
Ja, ich bin sowieso dahin gefahren, aber du kannst nicht da einfach reingehen. Also im Moment, wo wir da reingefahren sind, so waren schon überall so Krähenrufe und dann kamen aber aus hunderten Ecken die Rufe zurück. Und dann siehst du überall diese ganzen kleinen Wattos so nicht. Ich denke, das sind 15-Jährige, 20-Jährige und alle.
Und die haben auch alle Wuppen einstecken und so.
Alle, also wo wir dann, das sind so zwei Gangs, die sich da, wir waren bei der 18th Street Gang. Ja, ist auf jeden Fall nicht witzig.
Die Street Gang habe ich schon mal gehört.
Das ist die größte.
Wie kommt man da rein? Also da ist jemand, der vorher einen
blockt? Mein Kumpel ist, ja, zum Beispiel erstens so, und der muss schon auch was zu sagen haben. Also der muss jemand sein, den die Großen respektieren, sagen wir es so. Ist wie bei uns, wenn man sagt so, ey, das ist hier Abi, so, da hat man die Kleinen still. der ist mit uns da hingegangen und ist auch ein guter Freund von mir und der hat mich dann vorgestellt, dann war das kein Problem. Dann ist da einer durch und meinte, ey, der gehört zu uns. Das hat sich ganz schnell verbreitet. In einer Stunde wusste jeder, dass wir da waren. Mussten aber dann auch so am nächsten Tag, wir sind da zweimal hingefahren, mussten relativ schnell weg, weil auch andere Leute von der gegnerischen Seite, sage ich mal, relativ schnell wussten, dass wir da waren und dann auch da vorbeigefahren sind. An dem Abend gab es noch Schießereien und am nächsten Tag auch eine Woche später wurde einer von den Jungs schwer verwundet. Ach, und danach wieder auch.
Und also das ist, weil die nach dem Motto, wir gönnen euch nicht euer...
Nee, und auch also, so, das sind ja Leute, was haben die da zu suchen so? Und das ist ja irgendwie auch Öffentlichkeit und das nehmen wir denen jetzt weg, das ist ein Grund, um denen zu schaden. Und
deswegen sind die auch bestimmt gekommen.
Ja, dann mussten wir, sind wir da, meinten die auch, geht mal jetzt besser, weil...
Gleich wird's
hier auf so.
Boah, hart dann.
Kann man sich nicht vorstellen, oder?
Nee, kannst du nicht.
Also auch was in der Welt, das, die leben.
Ja, das ist einfach sozusagen wie ein Bezirk, der fallen gelassen wurde, da fahren nicht viele Cops rum. Das Einzige, was ist, ist, wenn Schüsse kommen, dann gibt es Drohnen, die fliegen da irgendwie so die ganze Zeit rum.
Krass,
Drohnen. Und die orten, wo die Schüsse sind, und dann kommen aber gleich richtig viele Polizisten. So. Aber dann full, so, ne? Weil alleine kannst du knicken, dass einer durch die Hut fährt.
Krass.
Er schmust auf Bilder mit Wölfen, Elefanten, Füchsen, Bären, besitzt einen eigenen Tiger. Kontra K, bist du der Mowgli des Raps?
Ja, irgendwie schon, ne? Wenn du es so sagst, dann ja, kann ich nicht nein sagen.
Wie kommt es?
Ey, keine Ahnung, Alter. Das ist so wie mein ganzes Leben. Ich laufe da irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung.
In den Tigerkäfig?
Wie das her? So ungefähr, ja.
Wie bist du da zu dem Tiger gekommen eigentlich? Wie hast du den entdeckt?
Der hat mich entdeckt. Das war ein Mädchen, was Fan ist. Die ist Tierarzthelferin und die hat irgendwie aus einem Zirkus, einem Wanderzirkus, diesen Tiger rausgeholt, weil die wollten ihn dort verrecken lassen. Und dann hat die mir immer wieder geschrieben, innerhalb von einer Woche. Und irgendwann meinte mein Kumpel so, ey Dicker, wenn du da jetzt nicht hinfährst, Mongo, dann raste ich richtig aus. Ich will, dass du diesen Tiger jetzt hier holst, so, weil die haben so Hilfe gebraucht. Und dann wollte ich den halt, habe ich den abgekauft aus dem Zirkus. Und dann natürlich, weil ich keinen Tiger halten darf in Deutschland, zusammen mit dem Veterinäramt, damit nicht nachher Peter und alle mir auf den Sack gehen, einen Ort gesucht, wo die gut aufgehoben ist. Und jetzt mittlerweile habe ich sogar selbst die Lizenz, weil ein Freund von mir mich eingetragen hat. Der hat eine Auffangstation für Raubtiere und so. Das heißt, ich kann jetzt auch Raubtiere aufziehen mit und helfen und halten.
Krass. Schön. Ja. Dein Tiger heißt Elsa?
Ne? Mein Tiger heißt Elsa. Ich habe auch noch zwei Panther. Jens und Ute.
Jens und Ute.
Ja. Aber Jens und Ute zum Beispiel, damit alle verstehen, ich halte mir die nicht zu Hause. Wir haben die rausgekauft. Sie sollten nach Pakistan gehen. So. Wir bekommen ja, man muss so, das ist so ein bisschen undercover ermitteln. Ne? Man darf nicht die Leute anschwärzen, so, aber man kann Tiere rausholen. Wir haben mitbekommen, die sollen nach Pakistan gehen. Das haben wir verhindert. Und haben die rausgekauft dort und haben jetzt eine gute Bleibe gefunden in Südfrankreich. Riesen Areal, wo die leben werden. So, dann haben wir die gehalten. Und die sind jetzt heute Morgen tatsächlich dorthin gegangen.
Schön. Heute Morgen?
Ja.
Respekt dafür auf jeden Fall.
Ja, ja. Elsa ist in einem Erlebnis- und Tigerpark nähe Lübeck, ist sie, ne?
Ja.
Und ist mittlerweile anderthalb?
Nein, über zwei, zweieinhalb.
Über zwei schon, zweieinhalb schon. Krass.
Die ist zu groß. Also ich war letztes Jahr noch drin im Gehege immer. Geh jetzt mit ihr in so ein, wir trainieren dort mit denen auch so, ne? Das muss man, weil sonst kriegen die so einen Lagerkoller. Die müssen ja irgendwas tun, um sich ihr Fleisch zu verdienen. Und da kann ich noch rein tatsächlich, aber in ihr Außengehege gehe ich nicht mehr mit ihr.
Aber du bist regelmäßig noch da, ne?
Klar.
Weißt du, welche Geschichten über dich dort erzählt werden, wenn du nicht da bist? Weil die machen ja auch Führungen und so, ne?
Ja. Ich saß tatsächlich immer, anderthalb Jahre saß ich im Käfig drin mit Elsa, als einziger noch. Weil es ist keiner mehr reingegangen, außer der Mann saß. Okay. Und ich so, sie hat da keinen mehr reingelassen. Und ja, ich saß da noch drin, während sie da ihre Führung angegeben hat.
Ein Kollege hat nämlich erzählt, der ist nämlich regelmäßig auch da oben nähe Lübeck und ist da immer ein paar Mal zu Besuch. Und er hat gemeint, dass Elsa, also es wurde erzählt, dass Elsa dich schon am Sound deines Wagens erkennt.
Ja, stimmt. Woher weißt du das? Krass. Ja, krass. Also nee, sie hört, es sind zwei Autos. Guck mal, mein Kumpel fährt mit dem Ferrari da immer lang. Weil der guckt immer für mich auch, ob alles cool ist und wir unterstützen die, wo wir können, weil wir wollen jetzt noch größer bauen und schöner bauen für die Tiere dort auch. Und ich halt, und die hört diese AMG-Motoren und die hängt dann tatsächlich schon am Gitter her und wartet richtig.
Geil.
Scheiß auf Fleisch, wenn Fleisch drin liegt, kommt trotzdem raus und guckt.
Ja, großartig. Und ich weiß nicht, ob es da auch erzählt wurde, aber dass die auch schon mal fast die Haut von der Wade geleckt wurde, als er noch ein bisschen kleiner war, weil die Zunge so raus, ne?
Ist. Also meine ganze, das ist alles ein bisschen Narbengewebe unten an meinen Füßen. Aber ich habe tatsächlich echt lange mit ihr gespielt, so. Und wenn ich jetzt rückblickend das als, so mal, wenn ich mal kurz nüchtern werde, sagen wir so, weißt du, wenn ich dann sehe, wie groß sie war tatsächlich oder ist und ich einfach immer noch, ich gehe immer noch rein mit ihr, weißt du, manchmal denke ich dann so, ja, krass.
Ist es eigentlich sicher so mit dem?
Du sicherst gar nichts. Ich arbeite mit Raubtieren, das sind Predatoren, so, die sind da, sind gemacht, um zu jagen und zu töten und zu fressen.
Aber so dein Gefühl sagt dir, da wird nichts.
Du kannst Vertrauen aufbauen, du solltest einfach nur dir sicher sein, was du tust. Also das ist nicht, wo du einfach mal rangehst und dich dann dazulegst. Das ist so, die entscheidet, wann sie zu dir kommt.
Soll man sich erstmal so langsam rantasten?
Ja, du musst die aufziehen, anders geht's nicht. Du kannst nicht zu einem fremden Tier. Zum Beispiel mein Kumpel hat einen Leoparden großgezogen, zwei Stück. Die kann er auch nicht weggeben, weil die so auf ihn fixiert sind. Und sobald ich ans Gehege komme, drehen die durch, die rasten aus, die wollen mich einfach nur killen. Und bei ihm ist so, die legen sich auf den Rücken, Bauch streicheln, der ganze Modus.
Ja, ja.
Wie eine Hauskatze.
Ja. Das ist bei Elsa auch, wenn du die Videos siehst, die kommt da ran und schnurrt. Gestern, ich habe zum Beispiel dort auch einen Geparden da.
Ja, genau, habe ich gesehen, wollte ich gerade sagen, in der Insta-Story.
Da chill ich, kann ich drin schlafen. ja, ich mache das, weil ich es mag. Menschen gibt es viele, mehr als Tiere. Und es gibt auch viele Menschen, die Menschen helfen.
Bald gibt es ein Kontra-K-Zoo.
Gibt es. Wir werden hier so. Ja, wir machen die Auffang. Wir haben das Gelände schon gekauft. Krass. Wir zäunen es gerade ein. Wir haben alle Veterinäre auf unserer Seite. Wir werden dort Tiere aufnehmen und werden auch suchen noch mehr nach irgendwelchen Tigerzuchtstationen in Tschechien oder so ein Scheiß, was die machen. Und das werden wir alles aufräumen, wenn es geht.
Geil.
Sehr schönes Ziel. Sehr schönes Ziel. Viel, viel Erfolg auf jeden Fall.
Dankeschön.
Dass das möglichst reibungslos und sehr schön fruchtbar gedeiht.
Dankeschön vielmals.
Wäre sehr, sehr schön, glaube ich, für diesen Planeten.
Ich lade euch mal ein. Wir sind da schon dran. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Und
sehr
dann,
gerne.
Mit der Gepardin kann ich euch lassen. Das
okay. Wir haben über Tierliebe gesprochen, über die Klickkaufdebatte, über Sport, die Wirkung nach außen von Contra K, unserem heutigen Gast.
Supermarkt-Mitarbeiter.
Supermarkt-Mitarbeiter, genau. Er hat sein 8. Album draußen. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Wir sind jetzt an dieser Stelle, wo wir der Straße ein bisschen was zurückgeben. Ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Du gibst dir auch immer gerne was zurück, versuchst deine Leute zu motivieren. Nicht nur im persönlichen Umfeld, deine Freunde, Familie, sondern auch deine Fans. Versuchst mit deinen Texten ein bisschen was, zumindest eine Art Vorbild zu sein. Wenn es einen Punkt gibt, wo du ein bisschen was, glaube ich, besser machen könntest, dann bist du schon relativ zufrieden.
Ja.
Und wir haben auf der Straße mal rumgefragt, was die Leute so beschäftigen. Und sagen dann immer, wir haben Leute da, die schon viel Erfahrung gemacht haben und vielleicht können die Tipps geben, unsere Gäste. Und die Leute auf der Straße bewegt Folgendes.
Hey Contra K, ich arbeite im Jugendarrest und ich stelle dir die Frage, wie ich einen besseren Bezug zu Jugendlichen herstellen kann, denen es relativ egal ist, dass sie immer wieder im Jugendarrest sitzen.
Boah, das ist hart, Mann. Ich denke, man muss denen was Positives vorleben und nicht versuchen, unbedingt so auf die psychische kommen, ja, und ich verstehe und so, einfach cool mit denen sein, normal mit denen sein und denen eine Perspektive schaffen und gar nicht drauf eingehen, was sie durch haben und so, weißt du, oder so eine Leute holt am besten jemand, der ein bisschen mehr drauf hat,
der ein bisschen weiter davon.
Genau, und dann holt man den mal dazu und dann holt man manche runter, weil manche denken einfach, sie sind unschlagbar und deswegen sage ich, ab in Boxring mit denen.
Genau.
Das machen wir in Berlin auch zusammen mit Nike, so, hey, Dog Cage, so, kommt rein, kein Problem. Und dann ist ganz schnell alles vorbei, so, ne?
Das hast du gemeint, dass mit Demut lernen.
In Demut lernen, ey. Ich dachte, ich kann alles klären mit meinen paar Freunden so und wir sind ganz krass. Aber wenn du dann dreimal in die Schnauze kriegst, drei Runden lang, so, was soll, dann bringt dir das. Danach ist vorbei, danach gibt man sich die Hand. Da kannst du nicht mit sechs Leuten kommen. Das ist so, das muss man verstehen. Und ich glaube, dass man das, sowas ist immer gut für die Jungs. Die brauchen Ventil und vielleicht eine kleine Perspektive.
Finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Tipp, den du da gegeben hast. Wir haben noch jemanden gefragt und ihn beschäftigt Folgendes.
Ey, Contra K, folgendes Problem. Und zwar reiße ich mir den Arsch auf, arbeite die ganze Zeit und am Ende des Monats bleibt keine Kohle übrig, weil ich irgendwie meine ganze Kohle verballer. Wie kriege ich das hin, dass ich am Ende des Monats keine rote Zahlen auf dem Konto habe?
Ja, also verballern klingt ja so, als wäre es in die Luft geschossen. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, man muss einen Job machen, den man liebt, damit man bereit ist, seine ganze Zeit darin zu investieren. Wenn man nur für jemanden arbeitet und das nicht für sich selbst macht. Ich meine jetzt nicht, so, weißt du, ich kann auch für dich arbeiten, aber wenn ich jetzt Radio liebe, dann werde ich das so gut machen und so viel machen, dass du irgendwann sagst, ey, du kriegst den nächsten Step und somit auch mehr Geld. Und ich glaube, dass das Rezept ist einfach für Erfolg und Zufriedenheit.
So sieht's aus.
Und wie hast du es geschafft? Also ich vermute jetzt einfach mal, du bist jetzt auch schon seit echt lange dabei und seit ein paar Jahren läuft es richtig gut für dich.
Seit 12 Jahren.
aber ihm ging es ja auch so ein bisschen um Kohle rausballern. So.
Und ja, da muss man das einfach nicht machen. Sorry, Alter,
saufen gehen. Wie hast du es geschafft? Weil mehr Geld kam, glaube ich, als es vorher da war, nachdem du wirklich richtig
erfolgreich warst. Ich hatte richtig krasse Schulden an den Staat überall hin. Ich habe daran gedacht, einfach abzuhauen. So. Irgendwo in Frankreich auf dem Bauernhof zu arbeiten oder sonst wo. Einfach neue Stadt, neues Land anfangen.
Zwei Stunden
so.
Echte Leute, Bad Beats und Stories.
Aber keine Ahnung. Ich habe einfach nicht mehr Geld für Scheiße ausgegeben. Also Entschuldigung, bitte meine Wortwahl. Aber so, was willst du rausgehen? Was willst du am Wochenende feiern gehen? Was gibst du feiern, Mann? Feiern kannst du, wenn du mit 45 in Rente gehen kannst, Alter. Feiern kannst du, so, du kannst auch feiern, ohne dich wegzupieken und dir eine Wodkaflasche in einem Club zu bestellen und Selfies zu machen die ganze Zeit. Du kannst auch cool sein, rausgehen und Sport machen so oder mit deinen Jungs sein und einen Kaffee trinken gehen. Ey, ich sitze mit gemachten Männern und wenn ich dir sage, das sind alles schwierige Kaliber, so, von denen geht keiner jedes Wochenende saufen. So. Mhm. Ey, ich rede über vernünftige Sachen, so, weißt du, mit denen redet man über das Leben. Und das sind so, ich verstehe nicht, dass man dafür Geld ausgeben kann. Und eine wichtige Regel dafür ist, wenn du dir zum Beispiel eine teure Uhr kaufst oder ein Auto, das Grundkredo ist, du solltest dir das mindestens dreimal leisten können, ohne dass du an deine monatlichen Ausgaben gehst. So ist ein gutes Credo, um auf jeden Fall zu sparen.
Ja. Sehr gut, ihr habt es gehört. Dann noch eine weitere Frage, die man beschäftigt, und zwar folgende.
Hey Kontra K, ich habe voll eine Frage an dich. Und zwar, wie kann man seine Freunde kritisieren, ohne dass es in einem riesen Streit ausartet?
Gar nicht, weil uns ist immer direkt Schlägerei eine Woche nicht melden. Und dann wehmütig zurückkommen und sagen, Bro, lass nie wieder drüber sprechen. Es ist echt schwierig, es kommt drauf an wen. So, weißt du, wenn man eine erwachsene Freundschaft hat, geht das. Aber, boah, das ist schwierig. Ich bin auch so, ich kann echt, alles kriege ich irgendwie hin, aber Kritik bei meinen Freunden ist, ich bin als Mensch so, ich warte immer, ich fresse mich rein, und irgendwann explodiere ich aus dem Nix so. Und dann ist aber, ja, was habe ich denn gemacht? Und ich weiß gar nicht mehr, was es ist, weil es ist schon so über Monate weg und platzt dann richtig. Das ist so meine Schwachstelle. Also ich kann dir da nicht so viel Rat geben, außer vielleicht direkt sich zu merken, was es ist und denjenigen nicht so von oben herab versuchen zu verurteilen, sondern direkt so Verbesserungsvorschläge geben, was einen stört. Und wenn derjenige dann bereit ist, das zu verändern, dann ist es auch ein guter Freund. Wenn er das nicht machen will, dann sollte sich der Weg sowieso trennen, weil auf Dauer das dann immer zugespitzt
wird. Ja, nicht mehr geht.
Wir haben vorhin gesprochen, Sami und ich, wie das einfach möglich ist.
Ja, wie das möglich sein kann. Wie kriegst du alles unter einem Hut?
Familie. Ja, gar nicht, Mann.
Schläfst du zwei Stunden nur? Oder?
Ich schlafe tatsächlich nicht viel.
Wie lange schläfst du?
Also ich habe 7 Montage die Woche auf jeden Fall. So kannst du dich schon mal vorstellen. Ich schlafe 4 bis 6 Stunden so maximal.
Maximal. Also wenn du 6 Stunden schläfst, dann war, ist gut, war eine
dann
gute
ist
Nacht.
Gut. Ja, ja. Dann ist gut. Und dann habe ich mal so 2 Tage im Monat, wo ich mal kurz sage, okay, jetzt ist Break-off. Jetzt schlafe ich mal irgendwie, dann schlafe ich einen Tag. Aber ja, ey, es ist sehr viel, aber es bedarf einem guten Rückhalt. Und ja, ey, melkt die Kuh, solange sie Milch gibt. Und wenn sie ausgeht, dann schlachte sie. So ungefähr.
Geil gesagt.
Du hast es, also Stress ist dir bekannt. Du hast 7 Montage und du hast in einem Interview, glaube ich, mal gesagt, dass das mal so weit ging, dass du sogar eine Gürtelrose auf der Netzhaut bekommen hast.
Ja, Mann. Das war richtig kacke.
Das stelle ich mir unfassbar ekelhaft vor.
Nee, das ist das merkst du gar nicht. Das ist nur, dein Auge fängt an zu zucken und irgendwann ist es so, als wenn du, wurdest du schon mal gepfeffersprayt?
Zum Glück noch nicht.
Ja, das ist richtig kacke. Aber das mal 3. Und oh. Das fängt irgendwann das Finger an zu jucken so, und ich habe nichts mehr gesehen auf dem linken Auge. Und das war ein Tag vor Tourende. Also ich habe 2 Tage halbblind gespielt so und rechts hat auch schon angefangen. So, ich habe gar nichts mehr gesehen links.
Einfach nur mit einem Auge gespielt?
Ja, ja, ich dachte so, okay, wird schon wieder gehen.
Haben es die Leute gemerkt eigentlich?
Nee, ich habe da auf, komischerweise durch Adrenalin tat es auch nicht weh, weißt okay. du, ein bisschen Alkohol. Und ja, dann am letzten Tag wurde es richtig krass. Es war wie, als hätte ich so einen Splitter in beiden Augen. Ich konnte die Augen nicht mehr öffnen, nicht mehr zumachen, gar nichts. Weil wenn du die Augen schließt, dann bewegen sich deine Augen trotzdem in der Sekunde, weiß ich nicht, 100 Mal oder so. Ne? Und das ist so,
gebrannt, als ob
du
einfach richtig krass.
Ja, durchgehend. Ich war so weit, dass ich mir einen Löffel geschnappt habe zu Hause und meinte, ich mach das jetzt. Ich mach Schluss, Alter. Meine Frau damals, Ex-Frau, durchgedreht und war so, ey, mein Vater angerufen, hol den ab, der dreht durch, Mann, hol den jetzt sofort ab. Dann habe ich mich ins Krankenhaus gekarrt mit Fixieren und so. Weil ich war so aggro, dass das nicht wegging und ich wollte spielen. So. Ich wollte unbedingt diesen letzten Tourtag spielen. Dann haben sie mich da sediert im Krankenhaus, weil ich so komplett freigedreht bin. Und ja, dann haben sie festgestellt, dass das Gürtelrose sehr durch Stress, dass das dann ins Auge gewandert ist. Da können auch Gesichtslähmungen auftreten und so ein Scheiß, dass du dafür immer dann sowas hast.
Ja, Glück gehabt.
Ja, bist du dann eigentlich auch aufgetreten an dem Abend?
Nee, wir haben es abgesagt. Die Fans waren mega soft so und haben das verstanden. Und das Nachholkonzert 2 Wochen später war brutal.
Geil.
Ja,
sehr gut. Was dich noch aus der Bahn geworfen hat, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben. Du bist mal mit einem Helikopter von Brandenburg, glaube ich, nach Richtung bei Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall.
Magdeburg.
Zu einer Autogrammstunde geflogen. Und danach ging es dir, glaube ich, nicht ganz so gut, ne?
Ey, ich kann echt alles mitmachen. So. Es sind verschiedene Sachen. Also Fallschirmspringen war schon so grenzwertig. Ich habe es dann irgendwie gemacht. Aber dieser Helikopterflug, der war echt... Der war einfach nur, wir hatten so einen Probeflug kurz, ja. Und ich war so geil, komm, ha, funky, ich mach Stories, Morris, zeig allen, wie cool das ist. Und ich war schon da, habe ich erstmal direkt aufs Rollfeld gekotzt beim Runterkommen und war so, ey, oh mein Gott, was ist das? Er sagt, ja, heute ist windig. Und das waren nur 10 Minuten oder so. Und ich sag, willst du mich verarschen? Und dann war das auch mit dem Radiosender. Und die haben währenddessen Interviews gemacht und mir irgendwelche Scrabble-Spiele gegeben, die ich machen soll. Und dann starrst du auf einen Punkt und es wird immer schlimmer so. Und dann kam ich bei der Autogrammstunde an, wo 2000 Menschen standen. die anstanden, die hast du schon von oben gesehen und ich war einfach nur wie so ein Blatt Papier, so karg und weiß und kotzübel. Sogar Rico, der braune Vietnamese, sah auch aus neben mir, wir sahen aus wie zwei Leichen von, weißt du, aus einem Versuchsexperiment, Alter, und kamen dann da raus so und haben so halbtot die Diagramme abgearbeitet. Also Helikopter fliegen nur noch in so einem großen Ding, weißt du, was ganz entspannt ist.
Okay, und wir haben vorhin gesprochen, Kampfsport, stabil, fit sein auf jeden Fall und ja. Wir haben ein bisschen geguckt, so in wie vielen Runden würdest du gegen wen bestehen? Ja. Ich glaube, wenn ich mit dir in den Ring steige, wüsste ich, wie ich dich auf die Bretter bekomme.
Wie denn?
Ich würde einfach ein Birkenblatt mitnehmen oder Pollen.
Ey, Alter, ich war nie allergisch. Ich habe in Baden-Baden das erste Mal gemerkt, dass ich tatsächlich, ich habe so 2 Wochen im Jahr, ich sterbe. Ich bin tot, ich kriege keine Luft. Du musst mich einschließen im Gym, es darf kein Fenster auf sein, sonst raste ich komplett aus, so, da darf ich ja als Trainer. Bin ich komplett heiser geworden. Es war ein komplettes Symphonieorchester da und ich habe keine Stimme mehr gehabt. Es war nur so.
Das ist mies. Also, ich kenn's selber. Ich,
das, bei mir geht's auf die Stimme so, ne? Nicht in die Augen oder ich niese nicht viel, ich werde einfach direkt heiser, sofort. Birkenblätter, ja. So machst du wie bei Karate-Tiger, weißt du, wo das
Puder. Ja. Ja. Und dann blind, aber dann trotzdem.
Lauf ich blind rum. Sensei, ich erinnere mich an die Palme, Mann.
Genau. Ausweichen von den Boxdingen.
Schlag aus Versehen in die Ringecke weg.
Ja, das ist so ein bisschen dein Kryptonit. Helikopterflüge und Pollen.
Ja, gibt noch ein paar mehr. Also mich. Wenn es um Familie geht, bringt es mich schnell auf die Palme, so ansonsten bin ich relativ gelassen und entspannt.
Contra K ist da, der mit dem Motivationsrap, aber er ist nicht mehr alleine.
Wo ist der Player? Wer ist das?
Das ist ein neuer Player im Game. Du kennst ihn, glaube ich.
Oh shit.
Hey, I'm Arnold Schwarzenegger. Listen carefully. Dig deep down and ask yourself, who do you wanna be? Not what but who, if you believe success
doch.
Will come to you.
Selbst stell ihn dir in dem Conan, in der Barbar-Outfit vor dabei.
Yourself in all dreams come true. Break some rules, not the law, don't be afraid.
Oh mein Gott, ey, bitte mach weg, das ist ein
Fremdschlag-Moment. Oh Gott, ein
Endless.
Der
Terminator.
Always something back. My name is Arnold Schwarzenegger. I'll be back.
Ich krieg den Gürtelrose im Augen gerade.
Das ist ein Song, ein offizieller Song von Andreas Gabalier featuring Arnold Schwarzenegger. Pump It Up heißt er natürlich.
Total sinnlos.
Ich würde ihn nur wieder feiern, wenn er das so auf Retro im Conan der Barbar-Outfit machen würde mit einem Kamel im Schwitzkasten. Sonst nehme ich diesen Song nicht ernst. Ja? Oder nackt in der Fotostellung wie Terminator, wenn er da so liegt und den dann performt im Musikvideo.
Aber wie sonst David Hasselhoff. Wie David Hasselhoff beim Burger-Video.
Was hat der Typ hier angestellt? Was ist los? Ist er broke oder ist ihm langweilig? Ich denke, ihm ist langweilig. Sehr langweilig.
Ich glaube, ihm ist langweilig. Ich glaube, er wurde aus irgendeinem komischen Grund überzeugt, dass das eine gute Idee ist, ja. So Motivationsdinger zu machen, weil er ist ja Arnie, Pump It Up. Er war früher einer der Stärksten und so weiter und so fort. Aber das ist ganz schlimm. Ich persönlich finde es ganz schlimm.
Ich konnte es nicht mehr ernst nehmen. Guck dir mal die Originalfassung von Hercules in New York an. Das sind so die geilsten Kurzzitate, wie er Englisch spricht. I'm tired of these weakly humans. Where's my protein shake? Der Typ ist, also ich feier ihn irgendwo, aber jetzt ist gerade ein bisschen was vom Glanz verloren gegangen. Dankeschön dafür auf jeden Fall.
Gerne. Er steht nämlich wirklich in dem Musikstudio gefühlt, halt wirklich vor einem professionellen Mikrofon und ist, also er ist scheinbar wirklich ernst dabei. Er meint
aber wer
ernst.
Hat ihm den Text geschrieben? Er selbst, meinst du?
Naja, du hast ihn gehört.
Ich fühle ihn.
Contra, Bruder, wie sieht's aus mit Tour-Dates?
Viel und voll. Wir spielen sehr viel und sehr groß.
Dieses Jahr auch viel auf Festivals auch?
Ja, wir spielen in genau 1,5 Wochen oder 2 Wochen 3 Festivals. Rock am Ring, Rock am Park und Sputnik.
Geil.
Und dann sind wir noch an 2, 3 anderen. Und dann geht's auf Tour im Oktober. Da ist auch relativ viel schon ausverkauft.
Ja, im November, am 8. bist du in Offenbach, glaube ich, in Hessen. Ausverkauft schon, leider. Dann im März, bis dahin geht die Tour ja auch noch, bis das nächste jetzt in Hessen, von Hessen gesehen, so Köln, Stuttgart, da gibt es glaube ich noch ein paar.
Ja, da gibt es noch. Da spielen wir in Lanxess Arena und Schleierhalle.
Spielst große Hallen jetzt, ne?
Ja, Mann. Wir haben in Berlin, spielen wir Mercedes-Benz, da sind schon über 10.000 Karten weg.
Krass, Digga.
Ja, Hamburg auch 6.000 Karten schon weg, das ist ganz krass, ich freue mich. Aber Respekt, man muss dazu sagen, ich investiere auch fast alles in die Show. Also mein Booker verdient beinahe mehr als ich. Am Ende, aber das ist egal. Hauptsache die Fans kriegen was Großes so. Und die kommen dann auch wieder. Die Show ist auf jeden Fall übel. Wir fahren mit richtig vielen Nightlinern und was weiß ich nicht. Also wie so eine ganze Armee fahren wir da los.
Mit Band auch live, ja, ja, mit allem komplett. Also das, ne?
Mach ich schon immer seit Anfang an.
Krass. So, und hast du irgendwas, irgendein Detail verraten, was so an Special geplant ist?
Ja, Festival haben wir auf jeden Fall zwei große Maskottchen mit dabei, zwei riesige Wölfe, 5 Meter groß, aber echt gebaut. Also nicht aufblasbar oder so, sondern.
Bewegen die sich auch so?
Ja, mal gucken.
Ja, ich war auf dem Raff Camorra mit Bones. Die haben das Krokodil so. Und das war auf jeden Fall gut Eindruck gemacht. So.
Ja, so ähnlich. Also wir fahren auf den Festivals eine veränderte Version von der Stage auf, aber. Auf der Tour wird es auf jeden Fall krass. Da ist relativ viel. Da passiert auch sehr viel.
Ja, schön, schön, schön. Sehr gut. Wir sind drauf gespannt. Da, wo es noch Tickets gibt, auf jeden Fall hingehen. Ich glaube, es lohnt sich sehr, sehr.
Auf jeden Fall.
Weil du, glaube ich, da auch viel reingibst. An Passion und so, ne? Du liebst. Deine Fans sind auch krass gemischt, ne? Es gibt vorne in den ersten Reihen die Mädels, die umfallen und hinten die Rocker zutätowiert, 50 alles. Jahre plus.
Ja, ja. Quasi. Dazwischen den normalen Arbeiter, den Studenten und so. Das ist ja auch geil. Das ist ja zugänglich für alle so. Krass.
Sehr schön. Kontra, du warst hier, es war großartig. Du hast nie was erwartet, hoffst auf sehr viel und bist dankbar für alles.
Richtig.
Wir sind dankbar, dass du hier warst.
Danke euch.
Deine Credos sind auf jeden Fall niemals auf schwächeren rumhaken, fair, real und gerade bleiben.
Richtig.
Das lebst du, glaube ich, sehr, sehr gut vor. Wir hoffen, dass es viele dir nachmachen.
Dankeschön.
Zumindest, obwohl man ja immer seinen eigenen Weg gehen sollte, aber ich glaube, dieses Beispiel sich zu nehmen ist ganz gut.
Auf jeden Fall.
Es war ein Fest, wie gesagt, die letzten Worte gehören dir.
Du hast es vorweggenommen. Seid fair, bleibt gerade, guckt nicht zu viel Fernsehen, glaubt nicht alles, was irgendwo steht und denkt mit dem Herz.